Erntedank. Wir schauen auf einen reich gedeckten Tisch, Früchte, Gemüse, Blumen. Erntedank. Zwei Worte, Ernte und Dank. Zu ernten bedeutet Arbeit. Mal ehrlich, wenn wir im Garten ernten, zum Beispiel wenn ich im Garten im Frühjahr oder im Sommer Johannisbeeren ernte, dann bereitet mir das viel Freude, vor allem weil ich dann davon essen kann, aber es ist auch Arbeit. Okay, es ist nicht solche anstrengende Arbeit wie andere Arbeiten auf dem Feld, wo ein Bekannter mir erzählt hat, dass er in seiner Kindheit, Jugendzeit, Teenagerzeit jeweils den Eltern auf dem Feld helfen musste bei der Kartoffelernte. Sie hatten keine Pferde, sie mussten das mit Spaten und anderen Werkzeugen tun. Anstrengende Arbeit. Ernte bedeutet Arbeit. Ja, nicht nur zur Erntezeit. Da war ganz viel Arbeit vorher. Man muss das Feld pflügen, man muss säen. Je nachdem, wenn man im Garten was ansät, muss man piktieren, jäten, gießen, damit man ernten kann. Damit also Ernte möglich ist, ist ganz, ganz viel Arbeit notwendig. Und dadurch stellt sich ja die Frage, wem danken wir denn eigentlich? Dem Bauern? Dass er die Mühe auf sich genommen hat, damit wir was zu essen haben? So wie wir ähnlich dankbar sind, wenn die Mama oder die Ehefrau oder wenn du selbst gekocht hast und Essen auf dem Tisch steht. Natürlich dürfen wir den Personen dankbar sein, die geerntet haben, die all die Arbeit gemacht haben, damit Ernte erfolgreich war. Aber Erntedank erinnert uns daran, wer die Ernte schenkt. Erntedank als ein Dank für die Ernte an Gott. Und ich möchte heute Morgen das Thema anschauen mit euch von der geistlichen und materiellen Ernte. Nämlich Erntedank erinnert uns auch an die geistliche Ernte. Ernten, zu ernten bedeutet Arbeit. Matthäus Kapitel 9, Vers 37 bis 38 heißt es, da sprach er, gemeint ist Jesus Christus, zu seinen Jüngern. Die Ernte ist groß, aber wenige sind der Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sendet. Als Jesus Christus das gesagt hat, stand er nicht irgendwo neben einem Ehrenfeld und betrachtete das Korn, die Ähren und dachte, das Feld ist reif zu ernten, aber das sind kaum Arbeiter und ich weiß, morgen, da kommt Blitz und Donner und Hagel, die Ernte wird zerstört sein. Es braucht also Arbeiter. Nein, er steht nicht neben einem Kornfeld, sondern er blickt in die Menschenmenge. Er blickt auf die Israeliten, er blickt in sein geliebtes Volk und sieht, da ist eine Herde ohne einen Hirten. Das Volk gleicht Schafen, die irgendwo zerstreut sind, wo der Hirte fehlt. Domestizierte Schafe überleben nicht lange in freier Natur. Der Hirte schenkt ihnen Schutz vor Raubtieren. Er führt sie zu den Weiden, wo sie genügend Nahrung haben. Er führt sie zu Wasser, damit sie genügend Wasser haben. Er führt sie in den Schatten vor der heißen Mittagssonne. Ein Volk, das keinen Hirten hat. Und Jesus Christus sieht, die Ernte ist aber da. Die Ernte ist eigentlich groß. Wenn wir die Ernte schauen im Alten wie auch im Neuen Testament, dann kommt das Wort an verschiedenen Stellen vor. Häufig kommt es im Zusammenhang mit dem Gericht vor. Zum Beispiel auch im Matthäus-Evangelium, Kapitel 13, da heißt es, in der Erntezeit, da wird der Bauer kommen und das Unkraut vernichten. Ein Bild für das Gericht über diejenigen, die Unrecht tun. Offenbarung 14 wird zu einem Engel gesagt, nimm deinen Sichel und fahr die Ernte ein. Ein Bild des Gerichts, das über die Welt kommen wird. Aber wenn wir den Text anschauen, wenn Jesus Christus in das Volk schaut und es trauert ihn, dann ist es unpassend, dass hier ein Gericht gemeint ist. Vielmehr ist er wahrscheinlich von Johannes 4 ausgehend gemeint, dass die Menschen bereit sind, das Evangelium zu hören. In Johannes 4, da geht es darum, dass Jesus Christus auch in Israel auf die Israeliten schaut und auch sagt, die Ernte ist groß, die Ernte ist bereit. Und im Kontext geht es darum, dass es ewiges Leben gibt, wenn geerntet wird. Das heißt, wenn Menschen dazu bereit sind, das Evangelium zu hören und damit das ewige Leben empfangen. Auch hier der Hintergrund, das Bild der Feldarbeit. Die Ernte ist da, es soll geerntet werden. Es braucht Arbeiter, damit die Ernte eingefahren werden kann. Und Jesus Christus bezeugt, denn hier ist der Spruch wahr, der eine sät, der andere erntet. Ich habe euch gesandt zu ernten, wo ihr nicht gearbeitet habt. Andere haben gearbeitet und ihr seid in ihre Arbeit eingetreten. Hier also der Hintergrund, diese Feldarbeit, wo zuerst gesät werden muss, gewartet werden muss und dann endlich geerntet werden kann. Und Jesus Christus sagt seinen Jüngern, andere haben bereits gesät. Andere haben schon viel gearbeitet, vorgearbeitet. Zum Beispiel denken wir da an den Johannes den Täufer, den Wegbereiter Jesu Christi, der das Volk vorbereiten soll auf den Messias. Damit also geistliche und materielle Ernte möglich ist, braucht es Arbeiter. Es braucht Arbeiter auf dem Feld, es braucht Arbeiter in der Gemeinde, die pflügen, die säen, die gießen, die Pflanzen pflegen, bis die Ernte eingebracht werden kann. Es ist also kein Selbstläufer, weder die materielle Ernte noch die geistliche Ernte, sondern Arbeiter sind notwendig und es sind also Arbeiter gesucht. Jesus Christus stellt die Jünger in die Arbeit. Welche Arbeiter sind denn gemeint, wenn Jesus Christus zu seinen Jüngern sagt, betet, dass noch mehr Arbeiter kommen. Feldarbeit ist eine anstrengende Arbeit. Du bist an verschiedenen Umwelteinflüssen ausgesetzt. Mal ist es heiß und trocken, mal ist es windig und kalt. Je nachdem, welche Arbeit du tust. Es ist eine Arbeit, die Mühe bereitet, die kein Spaziergang ist. Keine Arbeit, die einfach so nebenbei gemacht werden kann. Es ist eine Arbeit, die Opfer fordert. Und genau darum geht es auch in der Arbeit in der Gemeinde. Die Arbeit in der Nachfolge Jesu Christi. In vielen verschiedenen Stellen im Neuen Testament spricht zum Beispiel der Apostel Paulus davon, dass der Dienst ihm was abverlangt. Dass der Dienst unterschiedlich ist. Dass der Dienst zwar unterschiedliche Mitarbeiter braucht, aber dass diejenigen sich voll und ganz investieren sollen. Zu ernten bedeutet Arbeit, sich zu investieren mit der Gabe, die Gott uns gegeben hat. Wie bei einem Puzzle ist jedes Teil, das dazu beiträgt, das Puzzle zu vervollständigen, notwendig, damit das ganze Bild sichtbar ist. Egal, ob es das letzte Puzzleteil ist, wo alle anderen dranhängen, oder ob es das letzte ist, das das Bild schlussendlich zu einem ganzen Bild macht. Und in 1. Korinther 3, da haben wir ein interessantes Bild. Paulus blickt in die Gemeinde in Korinth und sieht verschiedene Parteien innerhalb der Gemeinde. Da gibt es diejenigen, die sagen, ich bin von Apollos, ich folge dem Apollos. Und andere sagen, ich aber folge dem Paulus. Und Paulus erinnert daran, ihr alle sollt Jesus Christus folgen. Er macht deutlich, alle stehen im Dienst Gottes. Da ist der Apollos, der gepflanzt, der ist der Apollos, der gießt, da ist er, der gepflanzt hat. Es braucht unterschiedliche Arbeiter, damit Frucht entstehen kann. Es braucht also Arbeiter, die sich von Gott gebrauchen lassen, die treu und im Stillen ihre Arbeit, ihren Dienst tun, die beharrlich, das heißt voll von Ausdauer, Arbeit mit Mühsal auf sich nehmen, diese Opfer eingehen wollen. Wenn wir zurück zu Matthäus gehen, dann blickt Jesus Christus in die Menschenmenge. Die Ernte ist bereit. Das Volk ist bereit, das Evangelium zu hören, aber er sieht, es sind wenige, die das Evangelium verkünden. Jesus Christus sagt, bittet um Arbeit. Es ist heute anders. Wenn wir hinausblicken, gehen viele den Weg mit Jesus Christus. Was denkt ihr, wenn ihr außerhalb der Gemeinde seid? Seht ihr nicht viele, die ohne Hirten sind? Die ihren Sinn im Leben suchen. Ich glaube, auch heute können wir dieses Gebet beten, worauf Jesus Christus seine Jünger ausrichtet. Betet für Arbeiter. Betet für Arbeiter, damit das Evangelium in die Welt hinausgetragen wird. Zweitens, bist du vielleicht der Arbeiter, den Gott rufen möchte? Dienst du ihm mit deiner Gabe? Wenn wir ein aktuelles Beispiel nehmen in der Jungschar, da sind wir aktuell um die 20 Kinder, die regelmäßig kommen, aber es sind wenige Mitarbeiter, eigentlich zu wenige Mitarbeiter. Die Ernte ist da, aber die Arbeiter nicht. Bitten wir um die Arbeiter. Und vielleicht möchte Gott dich in diesen Dienst stellen, Jungschararbeit zu tun. Weiter bedeutet zu ernten Abhängigkeit. Abhängig zu sein. Damit materielle Ernte möglich ist, damit wir was von den Feldern ernten können, auch wenn die Arbeit groß ist, da ist vieles, das dazu beisteuert, dass es eine erfolgreiche Ernte geben kann. Zum Beispiel kann Hagel die Ernte zerstören, junge Pflanzen können gar nicht gedeihen. Frost zum falschen Zeitpunkt hindert die Weintraube, damit sie Frucht bringen kann. Zum falschen Zeitpunkt Trockenheit, zum falschen Zeitpunkt viel Wasser kann die Ernte zerstören. Oder zumindest vermindern. Ja, es gibt verschiedene Arbeiten, die man dagegen unternehmen kann, damit eben trotzdem Ernte eingefahren werden kann. Also macht deutlich, zu ernten sind wir von vielen Dingen abhängig, die wir nicht im Griff haben. Damit Ernte möglich ist, ist Gottes Segen notwendig. Im Psalm 127, da heißt es, wenn der Herr nicht das Haus baut, so arbeitet man umsonst. Wenn der Herr nicht die Stadt behütet, so wacht der Wächter umsonst. Die Stelle zeigt, was wohl auf die meisten Dinge im Leben zutreffend ist. Wenn Gott nicht segnet, dann ist alle Arbeit umsonst. Dann kannst du pflügen, dann kannst du säen, dann kannst du gießen. Es wird keine Frucht entstehen. Du wirst nicht ernten können. Dies gilt für das Materielle und für die geistliche Ernte. Johannes Kapitel 6, Vers 65 heißt es, und er sprach, darum habe ich euch gesagt, dass niemand zu mir kommen kann, es sei ihm denn vom Vater gegeben. Jesus Christus zeigt, Gott muss an Herzen arbeiten. Gott muss an den Menschen arbeiten. Und so sagt Paulus in Römer Kapitel 10, Brüder und Schwestern meines Herzens, Wunsch ist und ich flehe auch zu Gott für sie, dass sie gerettet werden. Er spricht von seinem geliebten Volk Israel, seine Volksgenossen. Er weiß, sie werden verloren gehen. Und sein Wunsch ist, seine Bitte ist, mit der er vor Gott geht, dass sie errettet werden. Die Rettung, ein souveränes Werk Gottes. Gott muss seinen Anteil dazu beisteuern. Paulus, der Apostel der Heiden, wird zu den Heiden gesandt. Und in Apostelgeschichte lesen wir, um ihre Augen zu öffnen, dass sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht und von der Macht des Satans zu Gott, damit sie Vergebung der Sünden empfangen und ein Erbe unter denen, die durch den Glauben an mich geheiligt sind. Wieder das Zusammenspiel. Das Zusammenspiel zwischen Arbeit. Paulus soll hingehen, die gute Nachricht zu verkündigen. Er ist das Werkzeug, damit ihnen die Augen geöffnet werden. Andererseits kann niemandem die Augen geöffnet werden, wenn Jesus Christus es nicht schenkt. Es ist also Gottes Wille, dass wir arbeiten. Dass wir schwachen, sündige Menschen arbeiten können. Er hätte auch Engel senden können, aber es war sein Wille, dass wir, die Gemeinde, ihn verkündigen. Somit ist uns der Apostel Paulus ein Vorbild. Auch wenn er nicht gewiss war, dass sein Volk, zu dem er gesprochen hat, umkehren wird, er wusste, es hängt an Jesus Christus. So ging er hin und verkündete das Evangelium. So sind uns die Bauern zum Vorbild, die Gärtner zum Vorbild, die Jahr für Jahr aufs Feld gehen, pflügen, säen, jäten, gießen, ernten. Sie säen, ohne zu wissen, ob sie ernten werden. Sie säen mit der Hoffnung auf Ernte, aber sie wissen nicht, ob sie ernten. Sie müssen es Gott überlassen. Und genauso hoffnungsvoll sollen auch wir unseren Dienst für Gott tun, indem wir mit unserer Gabe in der Gemeinde dienen, damit wir Licht in diesem Ort hier sind. Oder indem du durch dein Sein, durch deine Taten und deine Worte Jesus Christus an dem Ort verkündest, wo er dich hingestellt hat. Zu ernten bedeutet, dankbar zu sein. Weil wir wissen, nur Gott schenkt die Ernte. Darum feierten die Juden zur Zeit des Alten Testaments Erntedank. Übrigens zweimal im Jahr. Es gab die sogenannte Erstlingsernte, das heißt, die Garbe der ersten Ernte wurde zum Tempel gebracht und Gott geopfert. Bis diese Garbe zum Tempel gebracht wurde und dort geopfert wurde, durfte nichts anderes vom Feld geerntet oder gegessen werden. Die erste Ernte gehörte Gott. Und dann am Ende der Erntezeit haben wir das Laubhüttenfest. Das zweite Dankopfer für Gott, dass er Ernte geschenkt hat. Gottes Gebot im Alten Testament schließen also das ein, dass aufgrund der Ernte Gott gedankt werden soll, dass aufgrund der Ernte ein freudiges Fest gefeiert werden soll, dass er das Volk Israel versorgt. Diese Tradition hat das Christentum übernommen und ich denke, es ist richtig, dass wir als Christen an diesem Sonntag Gott Ehre geben, Dank geben, dass wir ernten durften, dass die Bauern ernten durften. Erntedank ist also ein Fest von Dankbarkeit. Wir feiern und loben Gott, dass wir was ernten durften, dass wir versorgt sind, dass wir Essen haben, weil es keine Selbstverständlichkeit ist. Es ist ein Geschenk Gottes, dass die Bauern dieses Jahr auch wieder ernten durften. Erntedank ist auch ein Element des Vaterunser. Danke für das tägliche Brot. Woher kommt das Brot? Dass wir ernten durften. Erntedank ist also auch heute noch relevant, auch wenn uns die Ernte in den meisten Leben nicht mehr wirklich was angeht. Wir fahren auch einfach zu Penny, Aldi oder weiß sonst wohin und ernten da quasi. Wir holen da unsere Güter, die wir zum Überleben brauchen. Ist es bei der geistlichen Ernte? Und wieder sehen wir die Parallelen in Johannes 4. Auf das sich miteinander freuen, der da sät und der da erntet. Bei der geistlichen Ernte ist es genauso. Diejenigen, die ernten, die das letzte Puzzleteil einlegen dürfen, dass ein Mensch erkennt, Jesus Christus ist Herr, ist Heiland und ich habe notwendig die sogenannte Bekehrung. Das letzte Teil oder das erste Teil, das eingesetzt wurde. Beide freuen sich, dass geerntet werden kann. Lukas Kapitel 15, Vers 7, da heißt es, so wird Freude sein im Himmel über einen Sünder, der Buße tut. Das seid ja nicht nur die Menschen, nicht nur diejenigen, die daran gearbeitet haben, die das Evangelium verkündet haben, verzeugt haben, freuen sich. Sondern Gott selbst freut sich. Ja, die Himmelsscharen freuen sich darüber, wenn sich ein Sünder bekehrt, wenn er Buße tut, wenn er davon umkehrt. Das sehen wir bei Paulus in vielen Briefen, die er geschrieben hat im Neuen Testament, die beginnen damit, dass er zuerst in einen Lob kommt, in einen Lob Gottes für die Heiligen. Philippen heißt es, ich danke meinem Gott, so oft ich an euch denke, für eure Gemeinschaft im Evangelium. Dass sie das Evangelium erkannt haben, dass sie daran glauben. 1. Korinther, ich danke meinem Gott alle Zeit, euretwegen für die Gnade Gottes, die euch gegeben ist in Jesus Christus. Ich danke Gott alle Zeit dafür, dass ihr Korinther, dass ihr das Evangelium angenommen habt, dass ihr das Evangelium glaubt. Das ist die Freude des Paulus, wenn er an die verschiedenen Gemeinden denkt, wenn er in die Gemeinde blickt, auch wenn diese Gemeinden nicht heilig waren, auch wenn diese Gemeinden voll Sünder waren, wie wir es sind, finde, wir können hier lernen, vom Apostel Paulus so Gemeinde zu betrachten. Die Gemeinden, denen er das schreibt, die waren nicht perfekt. Die hatten noch viel Sünde in der Gemeinde, womit sie aufräumen müssen, wo sie immer wieder auch Buße tun mussten. Aber er blickt in die Gemeinde, er sieht die Geschwister und preist Gott dafür, dass dieser Sünder umgekehrt ist. Erntedank erinnert uns also daran, Gott zu danken, dass sich Menschen zu ihm hingewandt haben, dass er Gemeinde heute noch baut. Wir blicken in die Gemeinde unserer Geschwister im Glauben und danken Gott für sie, dass sie ewiges Leben haben, obwohl sie es nicht verdient haben. Keiner von uns hat das ewige Leben verdient. Erntedank erinnert uns daran, dass Jesus Christus für uns getan hat. Jesus Christus starb am Kreuz für dich, starb am Kreuz für mich, damit du Vergebung hast. Damit deine Schuld, die zwischen Gott und dir steht, vergeben ist. Erntedank erinnert uns daran, dass Gott Leute in dein Leben gesandt hat. Vielleicht waren das deine Eltern. Vielleicht waren das Freunde von dir, Nachbarn, vielleicht waren das deine Kinder. Dass er Leute in dein Leben gestellt hat. Leute, die ihre Arbeit getan haben. Jesus Christus, den Erlöser verkündeten in deinem Leben. Weil sie arbeiteten, bist du heute erlöst. Hast du eine ewige Hoffnung in Jesus Christus? Natürlich, dazu ist nur Glaube notwendig. Glaube ist die Gnade Gottes ist ein Geschenk. Jesus Christus, dass er für dich gestorben ist, das ist ein Gnadengeschenk an dich. Aber die Menschen gingen, sie waren Werkzeuge Gottes in seiner Hand. Sie ließen sich gebrauchen an der Stelle, wo sie Gott hingestellt hat. Dass du heute diese Wahrheit kennen darfst. Erntedank erinnert uns also daran, dass wir ewig dankbar sein können für das, was Jesus Christus getan hat. Er hat gewirkt. Erntedank, ein Tag erfüllt mit Dank. Wir blicken auf ein Jahr zurück, wofür wir viel dankbar sein können, dass wir so viel ernten können. Wir können dafür dankbar sein, dass Gott uns mit materiellen Dingen versorgt, dass wir genügend essen, genügend zu trinken haben dürfen. Und Erntedank erinnert uns daran, dass es Arbeiter braucht. Arbeiter auf dem Feld. Und Arbeiter in der Gemeinde. Gottes Plan war es, dass durch dich das Evangelium verkündet wird. Gottes Plan war es, dass durch Menschen das Evangelium verkündet wird und dazu braucht es Arbeiter. Gläubige, die ihr Leben Jesus Christus zur Verfügung stellen, die sagen, hier bin ich, Herr, gebrauche du mich. Bist du eine solche Person, die für ihn arbeitet? Betest du dafür, dass noch mehr Arbeiter kommen werden, die das Evangelium hinaustragen? Erntedank erinnert uns daran, die Ernte hängt an Gottes Segen. Nur wenn Gott wirkt, egal ob bei geistlicher oder materieller Ernte, nur wenn Gott wirkt, dürfen wir uns an einer reichen Ernte erfreuen. Und Erntedank erinnert dich daran, wir loben Gott für seine Rettung. Unser Herz ist gefüllt mit Lob und Preis, dass wir erlöst sind. Wir danken und loben Gott für sein Werk am Kreuz, für sein Werk in uns, dass wir die Wahrheit erkannt haben. Ich möchte zum Abschluss noch beten. Jesus Christus, wir danken dir für Erntedank. Ja, wir danken dir, dass du uns so gut versorgt hast. Ja, dass du uns so gut versorgst. Dass wir genügend Essen und Trinken haben dürfen. Wenn wir in die Welt hinausschauen, dann sehen wir, dass es nicht selbstverständlich ist. Aber du hast es uns geschenkt. Dafür wollen wir dir danken. Und Vater, wenn wir unser Leben schauen, dann sind wir dir dankbar, dass du Arbeiter gesandt hast, dass uns das Evangelium verkündet wurde, in der Familie, in der Gemeinde, in der Nachbarschaft oder wo auch immer. Ja, wir danken dir, dass du in uns gewirkt hast, dass wir dein Evangelium verstehen können, dass du unsere Augen geöffnet hast, dass wir erkennen durften, wer wir sind. Wer du bist. Ja, Vater, und wenn wir in die Welt hinausschauen, dann wollen wir dieses Gebet, zu dem uns Jesus Christus herausfordert, auch sprechen. Herr, sende Arbeiter. Die Ernte ist reich, die Ernte ist reif, sende Arbeiter. Rüste du Arbeiter zu, die ihr Leben für dich leben wollen. Gebrauche du unser Leben, dass du durch unser Leben verherrlicht wirst. Amen.